Ja, heute ist Muttertag. Und es ist ein schöner Tag. Es ist gut, dass es den gibt, dass man nochmal ganz gezielt auch darüber nachdenkt, was bedeutet es eigentlich, Mutter sei, und was leisten denn diese Mütter dieser Welt eigentlich? Das Gewaltiges. Ich habe es im Vorbereiten nachdenkt, es ist unglaublich, so wenn man denkt, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, wer hat die Trümmer da weggeräumt und aufgebaut? Das waren die Mütter und Frauen damals, weil die Männer nicht da waren, gefallen oder in Gefangenschaft. Ja. Starke Frauen, starke Mütter. Ich habe so nachgedacht, in Argentinien, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, es gibt schon seit, glaube ich, über 30 Jahren demonstrieren Frauen dafür, wo damals in dieser Diktatur, die war, haben Kinder verschwunden und nicht mehr auftaucht. Und niemand hat groß was unternommen, bis dann Mütter angefangen haben, dafür zu demonstrieren. Und ich glaube, jede Woche treffen sie sich auf einem gewissen Platz und demonstrieren dafür. Ja, Mütter halten ja, die Familien zusammen, sind unglaublich stark. Eigentlich sollte ja jetzt der Martin da stehen, gell, und eigentlich über die Predigt über den Muttertag, sage ich mal, oder zum Muttertag auch bringen, aber ihr wisst es, er ist krank geworden. Ich bin kurzfristig eingesprungen für ihn. Und wo ich gestern so nachgedacht habe über das Thema, bin ich dann letztlich an zwei Punkte hängen geblieben, über die ich jetzt heute auch reden möchte. Nämlich zwei Punkte zum Thema Muttersein. Das eine, wo mir aufgefallen ist, es ist ja ein unglaubliches Vorrecht, eine Mutter zu sein. Und Gott sagt uns in seinem Wort, dass er die Mütter auch im Besonderen ehren möchte. Und er fordert Ehre, Achtung und Gehorsam gegenüber den Müttern. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist auch der, dass es nicht nur Vorrecht ist, Mutter zu sein, sondern auch große Verantwortung ist, Mutter zu sein. Wer prägt ein Kind wohl mehr als die eigene Mutter? Und aus diesem Fakt heraus, einfach aus der Menge an Zeit, die praktisch Mutter und Kind verbringen, entsteht natürlich auch die große Verantwortung, die eine Mutter hat. So soll das Thema heute sein, Mutter sein, Vorrecht und Verantwortung. Über die zwei Punkte möchte ich reden, über das Vorrecht und die Ehre, eine Mutter zu sein, und über die Verantwortung, die es mit sich bringt, eine Mutter zu sein. Schauen wir uns den ersten Punkt an, das Vorrecht und die Ehre, eine Mutter zu sein. Ich habe es schon erwähnt, Gott gibt den Müttern ganz besondere Ehre, weil er gebietet an vielen Stellen Dinge, du hast immer für Vater und Mutter oder für die Eltern, ja, aber heute sollte unser Augenmerk ja speziell auch auf die Mütter sein. Also Gott gebietet an vielen Stellen, dass Vater und Mutter geehrt sein sollen, geachtet sein sollen. Und wenn wir an so Stellen denken, dann fallen euch sicher gleich ein paar ein. Die vielleicht bekannteste sind die zwei Stellen im Gesetz. Ja, 2. Mose 20, das Gesetz am Sinai, die 10 Gebote, da heißt es 2. Mose 20, Vers 12, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage verlängert werden in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Oder im 5. Buch Mose wird es wiederholt, wenn die Gebote, die Gesetze nochmal an die neue Generation wiederholt weitergeben werden. 5. Mose 5, Vers 16 heißt es, ehre deinen Vater und deine Mutter, so wie der Herr, dein Gott, dir geboten hat, damit deine Tage verlängert werden und damit es dir wohl gehe in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Also Gott ganz explizit befiehlt und gebietet, dass ein Kind den Vater und auch die Mutter ehren soll. Und interessant an der Stelle ist, Gott gibt keine Zeitdauer an, dass er sagt, ehre Vater und Mutter, solange du im Haus bist. Oder ehre Vater und Mutter, bis du verheiratet bist. Es ist nicht zeitlich begrenzt. Das heißt, wir sollen Vater und Mutter ehren unser Leben lang. Und was bedeutet Ehre erweisen? Ich denke, in jüngeren Jahren bedeutet es vor allem natürlich, dass die Kinder den Eltern gehorchen, dass sie sich ihnen unterordnen, dass sie das lernen und üben. Und in älteren Jahren bedeutet es, dass man für die Eltern da ist, dass man für sie sorgt, auf sie achtet, sie pflegt. Ja, die Eltern ehren, Vater und Mutter ehren. Und interessant ist, Gott gebietet das und knüpft aber auch eine Verheißung da drauf. Er sagt, damit es dir wohlgehe in dem Land. Also er legt auch noch eine Verheißung drauf und sagt, wenn du das machst, dann wirst du selbst auch, wie soll ich sagen, dann wird es dir wohlgehen, dann wird es gut sein. Also für Gott ist es wirklich sehr wichtig, den Vater und die Mutter zu ehren. Und das wird dann auch noch weiter unterstrichen im nächsten Kapitel, 2. Mose 21, schreibt Gott darüber, was denn mit denen sei soll, die irgendwie respektlos gegenüber die Eltern sind. Bis dahin, dass sie gewalttätig gegenüber die Eltern sind oder sie fluchen. 2. Mose 21, Vers 15 heißt es, und wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, soll gewiss getötet werden. Oder 2. Mose 21, Vers 17, und wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, soll gewiss getötet werden. Also da sieht man, wie übel das in Gottes Augen ist und wie massiv er sagt, wenn sowas ist, das darf nicht sein, in meinem heiligen Volk. Dass ein Kind dem Vater oder der Mutter flucht. Oder dass ein Kind die eigenen Eltern dann schlägt, gewalttätig gegenüber sie auftritt. Das darf nicht sein, sagt Gott. Und es zeigt eben, wie wichtig es Gott ist, die eigenen Eltern, die Mutter, dass sie geehrt sind, dass sie geachtet sind, dass ihnen der nötige Respekt entgegengebracht wird, weil er sie eingesetzt hat, als die Autorität in der Familie, als die, die die Kinder erziehen sollen und vorstehen sollen in der Familie. Später im Buch der Sprüche lesen wir dann noch ein paar Stellen, wo Gott erzeugt, dass die Kinder doch auch die Unterweisung und die Belehrung der Eltern annehmen sollen. Sprüche 1, Vers 8 heißt es, höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters und verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. Also Gott ermahnt und sagt, hör auf das, was deine Mutter dir sagt. Beherzige das, ja? Weiche nicht davon. Verlass nicht diese Belehrung, leb danach. Und wie oft ist das, oder? Wie kennt ihr das? Als junger Mensch ist man so unglaublich gescheit. Da ist man viel gescheiter wie alle anderen. Man weiß es. Man weiß sowieso schon alles. Und wenn ein anderer irgendwas sagt, dann weiß man sowieso besser wie der andere. Und vor allem wie die eigenen Eltern. Das ist ja gar nichts mehr dann. Ja, also ich kenne das. Ich weiß, wie das ist. Aber wenn ich das lese, dann denke ich mir, Gott sagt, hey, geh mal einen Schritt zurück. Mach mal halblang. Überleg mal, deine Eltern, die haben mindestens 20 oder 30 Jahre, je nachdem, wann du geboren bist, mehr Lebenszeit als Erfahrung wie du. Also hör dir das mal an und beherzige das mal. Wir meinen schon immer alles klar, aber ja echt, da sind Menschen, die haben weit mehr Lebenserfahrung als ich in dem Moment. Dann sollte man das doch anhören und beherzigen. Es ist ja zum Guten für uns. Oder Sprüche 23, Vers 22 heißt es, höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Ja, die Gefahr besteht. Wisst ihr, wenn die Mutter alt geworden ist, dann ist man selbst meistens so im besten Alter. Da hat man Kraft. Da blüht das Leben. Und dann geht es schnell, dass man vielleicht auf die Mutter schaut, wie sie auch langsam verwelkt, wie die Kräfte schwinden, die Möglichkeiten sinken, wie sie vielleicht auch Hilfe braucht, mehr und mehr, gebrechlicher wird. Und dann geht es vielleicht schnell, dass man sie überhebt oder erhebt über den anderen, über die eigene Mutter und verächtlich auf sie herunterblickt. Gott warnt davor. Und sagt, pass auf, wenn dieses Gefühl aufkommt, wenn dieser Gedanke kommt, dann weiß ich ihn ab. Es ist nicht gut, weil diese Frau ist es, die ihr Leben investiert hat in dich. Und du sollst sie ehren bis ins hohe Alter. Also, Gott fordert wirklich an verschiedenen Stellen im Alten Testament, dass man der Mutter, dem Vater, besondere Ehre geben muss. Und das wird auch im Neuen Testament aufgegriffen und betont und unterstrichen. Es wird nicht revidiert oder irgendwie ignoriert, sondern es wird wiederholt und unterstrichen, diese Gebote. Der Herr Jesus zitiert zum Beispiel aus dem zweiten Buch Mose die zwei Stellen, wo wir vorher gelesen haben. Matthäus 15, Vers 4 sagt der Herr Jesus: Denn Gott hat geboten und gesagt, ehre den Vater und die Mutter. Und wer Vater oder Mutter schmäht, soll des Todes sterben. Genau die zwei Stellen, was wir gelesen haben. Gott greift es auf. Der Herr Jesus greift es auf und betont es nochmal. Er sagt, das ist Fakt, das zählt auch heute noch. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und sei gewarnt, dass du sie nicht irgendwie fluchst oder gewalttätig bist gegen sie. Und Paulus schreibt dann an die Epheser, in Epheser 6, die Verse 1 bis 3, da sagt er, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, damit es dir wohl ergehe und du lange lebest auf der Erde. Also man sieht, Gott gibt den Müttern wirklich ganz besondere Ehre. Gott fordert Achtung und Gehorsam gegenüber der Mutter. Gott bestraft grobe Unehre und Gewalt gegen die Mutter. Und Gott belohnt Achtung und Gehorsam gegenüber der Mutter. Es ist ein großes Vorrecht, Mutter zu sein. Und Gott gibt der Mutter da eine ganz besondere Ehre und einen besonderen Schutz. Was sehr schön ist, was in Gottes Augen sehr kostbar ist und wo er seine Hand wirklich auch drauf legt und drauf hält. Muttersein ist ein großes Vorrecht. Aber, wie ich eingangs schon gesagt habe, es bringt auch eine Verantwortung mit sich, Mutter zu sein. Weil es ist doch gerade die Mutter, die diesen riesen Einfluss auf ein Kind hat. Allein dadurch, was sie Zeit mit diesem Kind verbringt. In den jungen Jahren, als Kleines, als Baby, ist eh klar, da ist nur die Mama, was kann da der Vater machen? Ich weiß noch, wie oft ich hilflos da gestanden bin und ich kann nichts. Mama, hallo, sie schreit, bitte, mach du was. Ja? Und die Corinna hat was gemacht und dann war es wieder gut. Corinna kann helfen können, ich nicht. Ja, in den jungen Jahren, es ist die Mama, die praktisch immer bei den Kindern ist. Oder auch später, ja, wer ist denn im Haus? Wer frühstückt mit den Kindern? Die Mama. Wer isst Mittag mit den Kindern, wenn sie von der Schule wieder da sind? Die Mama. Wer bereitet abends alles vor? Die Mama. Wer ist am Nachmittag da und schaut, dass das läuft mit Hausaufgaben und was alles ansteht? Die Mama. Und im Vergleich dazu, der Vater, der Mann, ist doch eigentlich so wenig Zeit. Wenn man das überlegt, oft geht man in der Früh aus dem Haus, geht in die Arbeit noch vor die Kinder, kommt dann abends heim und man isst noch miteinander, hat noch vielleicht ein, zwei Stunden, ja, bringt die Kinder ins Bett und dann war es das. Also rein von der Zeitmenge her, wer prägt die Kinder? Es ist die Mutter. Und welchen Alltag erleben denn die Kinder? Den der Mutter. Sie sind daheim und sie erleben, wie die Mama reagiert, wie sie die täglichen Herausforderungen meistert. Sie sehen vielleicht die Mama, wie sie sitzt und liest in der Bibel, eine stille Zeit halt, Kraft tankt im Wort Gottes, wie sie betet. Die Kinder sehen, wie die Mama die Familie zusammenhält, mit Essen versorgt und mit einem schönen Zuhause. Sie sehen, wie die Mama mit Sorgen umgeht. Sie sehen, wie die Mama mit anderen Menschen umgeht, sei es beim Einkaufen oder wo auch immer. Sie hören, über was die Mama spricht. Und sie hören, wie die Mama spricht. Über andere zum Beispiel. Spricht sie gut? Spricht sie schlecht? Wie spricht die Mama? Das kriegen sie mit und das prägt. Sie kriegen mit, wenn die Mama am Telefon sagt, du, na, heute Nachmittag geht's nicht, weil ich krieg Besuch. Dann kommt aber gar kein Besuch, sondern die Mama hat schnell eine Lüge rauslassen, damit sie vielleicht einen ruhigeren Nachmittag hat. Das hätte keiner gemerkt, aber das Kind kriegt es mit. Das Kind kriegt es mit. Mama, du hast das gesagt und jetzt ist es so. Wahrscheinlich wird es gar nicht sagen, das Kind, aber es kriegt es mit. Merkt ihr? Durch den Alltag einfach wird doch ein Kind geprägt und auch eigentlich erzogen. Durch das, was es täglich mitkriegt. Und das ist das, was es von der Mama mitkriegt. Und Gott hat es ja auch so angelegt, dass genau die Mutter es ist, wo mit dem Kind zusammen ist und dass die viel Zeit miteinander verbringen. Das ist ja sehr, sehr gut. Weil der Charakter, das Wesen vom Kind dadurch geprägt wird. Und in der Bibel findet man verschiedene Beispiele von einer Mutter und dem Kind. Und es gibt sehr warnende und sehr negative Beispiele, wo die Mutter das Kind sehr negativ geprägt hat und man das dann im Kind sieht weiterhin. Aber es gibt auch sehr positive Beispiele, wo man sieht, wie es eigentlich sein sollte. Ich möchte jetzt ein Beispiel, ein negatives mit euch anschauen und dann noch ein positives Beispiel. Das negative Beispiel ist die Rebekka und der Jakob. Wir sind im Alten Testament, 1. Mose 27. Wenn ihr Bibel habt, schlagt es auf. Wir schauen da einen größeren Abschnitt an. 1. Mose 27. Also Isaak hat Rebekka geheiratet. Sie haben Zwillinge bekommen, Esau und Jakob. Wir lesen, dass Esau der Lieblingssohn von Isaak war und Jakob der Lieblingssohn von der Rebekka geworden ist. In 1. Mose 27 lesen wir von der Begebenheit, dass Isaak alt geworden ist und er jetzt seinen Erstgeborenen segnen möchte und den Erstgeborenen Segen geben möchte. Und da heißt es folgendermaßen ab Vers 1, 1. Mose 27 ab Vers 1. Und es geschah, als Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach waren, um zu sehen, da rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm, mein Sohn. Und er sprach zu ihm, hier bin ich. Und er sprach, sieh doch, ich bin alt geworden, ich weiß nicht den Tag meines Todes. Und nun nimm doch dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen und geh hinaus aufs Feld und erjage mir ein Wildbret. Und bereite mir ein schmackhaftes Gericht, wie ich es gern habe, und bring es mir her, dass ich esse, damit meine Seele dich segne, ehe ich sterbe. Und Rebekka hörte zu, als Isaak zu seinem Sohn Esau redete. Und Esau ging aufs Feld, ein Wildbret zu erjagen, um es heimzubringen. Also, Situation, der Vater redet mit seinem Erstgeborenen, gibt ihm den Auftrag, schickt ihn los. Die Rebekka hört es. Und jetzt lesen wir weiter, was die Rebekka macht. Ab Vers 6. Und Rebekka sprach zu ihrem Sohn Jakob und sagte, siehe, ich habe deinen Vater zu deinem Bruder Esau reden hören, bring mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Gericht, dass ich esse und dass ich dich vor dem Herrn segne vor meinem Tod. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme in dem, was ich dir gebiete. Geh doch zur Herde und hole mir von dort zwei gute Ziegenböckchen, und ich will sie zu einem schmackhaften Gericht bereiten für deinen Vater, wie er es gern hat. Und du sollst es deinem Vater bringen, dass er esse, damit er dich segne vor seinem Tod. Also die Rebekka kriegt das mit und sie hat einen ganz anderen Plan wie der Isaak ihr Mann. Eigentlich, Rebekka hat die Verheißung gehabt, direkt von Gott bei der Geburt oder vor der Geburt von den Zwillingen, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Also ist ganz ungewöhnlich. Eigentlich ist der Ältere der Erstgeborene und dann wird der Jüngere dem Älteren dienen. So war die Regel immer. Aber Gott hat gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also war die Verheißung da, dass der Jakob der sei wird, der den Erstgeburtssegen kriegen wird. Das war da. Aber ich weiß nicht, was war da los mit der Rebekka an der Stelle? Sie hat nicht geglaubt, dass Gott das wahr machen kann. Hört jetzt, was ihr Mann sagt, merkt, da passiert was, da kommt was ins Rollen. Der Vater möchte jetzt den Esau segnen. Was ist jetzt mit dem Erstgeburtsrecht? Was ist jetzt mit der Verheißung? Ich muss aktiv werden, hat sie sich gedacht. Ich muss Gottes Verheißung jetzt wahr werden lassen. Und der Plan geht los. Sie muss es in die Hand nehmen. Sie hat vielleicht gedacht, da läuft was schief. Isaac ist alt, vielleicht verwirrt, macht einen Fehler. Jetzt möchte ein Esau zuerst segnen, das passt doch gar nicht, das ist falsch. Gott hat verheißen, dass der Ältere dem Jüngeren dient, ich muss es jetzt machen. Sie hat nicht darauf vertraut, dass Gott es genau so machen wird, wie er gesagt hat. Und deswegen spricht sie da mit Jakob, hat diesen Plan. Lesen wir weiter, die nächsten zwei Verse, 11 und 12. Jakob hat nämlich da Bedenken an der Stelle. Da sprach Jakob zu Rebekka, seiner Mutter, siehe, mein Bruder Esau ist ein behaarter Mann und ich bin ein glatter Mann. Vielleicht wird mein Vater mich betasten und ich werde in seinen Augen sein wie einer, der Spott mit ihm treibt. Und ich werde Fluch auf mich bringen und nicht Segen. Aha, der Jakob hat Bedenken an den Plan von seiner Mama. Aber ganz interessant, er hat nicht Bedenken an den Plan an sich, dass er sagt, Mama, das ist doch Betrügen. Wir belügen doch, ich belüge meinen Papa, wenn ich das so mache, wie du sagst. Ich kann ihn doch nicht täuschen. Merkt ihr, er hat nicht Bedenken an den Plan an sich, sondern an einem Detail, wo es für ihn dann ein Problem werden kann. Er sagt, schau mal, ich habe glatte Haut und mein Bruder ist extrem behaart, also das merkt der Papa sofort. Dein Plan an sich ist gut, Mama, aber das Detail hast du nicht durchdacht. Also, merkwürdig. Merkt ihr, da ist nicht irgendein Gespür, ein Gewissen da, wo er sagt, da scheue ich mich jetzt, was ist das? Das ist doch Unrecht, Mama, das können wir doch nicht machen. Sondern eher dieses Detail, wo dann letztlich auf ihn selber zurückfallen kann. Er hat Angst darum, dass er ja einen Fluch kriegt und nicht einen Segen. Die Mama zerstreut die Bedenken in Vers 13. Seine Mutter aber sprach zu ihm, dein Fluch komme auf mich, mein Sohn. Höre nur auf meine Stimme und geh, hole sie mir. Also sie sagt, na, mach weiter, ich habe einen Plan, es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann soll der Fluch auf mich zurückkommen. Also da ist der Weg und das Gehen, da ist gar kein Links- und Rechtsschauen mehr, gar kein Nachdenken mehr. Ist das Recht, ist das Unrecht, was machen wir da eigentlich? Der Plan muss durchgezogen werden, sagt die Rebekka. So, dann weiter in Vers 14. Jetzt wird das Ganze vorbereitet, der Schwindel. Jakob ging hin und holte diese Tiere, brachte sie seiner Mutter und seine Mutter bereitete ein schmackhaftes Gericht, wie sein Vater es gern hätte. So, Essen passt. Dann geht's weiter. Rebekka nahm die Kleider Esaus, ihres älteren Sohnes, die kostbaren, die bei ihr im Haus waren, und zog sie Jakob, ihrem jüngeren Sohn, an. So, Thema Kleidung ist auch geklärt und mit der Kleidung auch der Geruch. Ja. Damit wird der Papa auch keinen Verdacht schöpfen, weil er ja ähnlich riecht dann, so wie der Esau riecht. Und dann, in Vers 16, und die Felle der Ziegenböckchen zog sie über seine Hände und über die Glätte seines Halses. Also auch dieses Problem war gelöst, da war dann Ziegenfelle. Und wenn der Jakob ihn betastet, dann hat er die behaarte, raue Oberfläche gespürt und hat gedacht, das ist sein Sohn Esau. Und sie gab das schmackhafte Gericht und das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Alles vorbereitet. Aber überlegen wir mal, was sagt denn das von der Rebekka, wenn wir das so lesen? Also, das Erste ist, sie denkt, sie muss die Sache selber in die Hand nehmen. Sie vertraut nicht auf Gott, sondern sie nimmt es selber in die Hand. Sie denkt, sie muss an Jakob zum Erstgeburtssegen verhelfen. Und interessant an der Stelle und traurig ist, es seien ihr alle Mittel recht. Um dieses Ziel zu erreichen, scheut sie sich nicht vor Lüge und vor Betrug gegenüber dem eigenen Mann. Es gibt diesen komischen Spruch, der Zweck heiligt die Mittel. Das ist ein großer Schmarrn, weil das stimmt nicht. Heilige Ziele werden mit heiligen Mitteln erreicht. Geistliche Ziele werden nur in geistlicher Weise erreicht. Und die Verheißungen Gottes werden nur im Glauben ergriffen. Aber die Rebekka hat genau danach gelebt. Der Zweck heiligt die Mittel. Der Zweck ist doch ein guter. Gott hat es verheißen. Und das muss doch wahr werden. Aber dann kommt Lüge, Betrug rein. Täuschung. Aber wenn man versucht, geistliche Ziele mit fleischlichen Mitteln zu erreichen, dann kommt nur Not und Leid dabei raus. Wenn man weiterliest die Geschichte von Jakob und auch von Rebekka, es ist nur Leid und Not. Die Mama sieht ihren Sohn nicht mehr. Er ist irgendwo. Gott arbeitet stark am Jakob, kommt am Ende an sein Ziel. Aber es ist nur Leid und Not entstanden durch das Ganze. Weil die Rebekka nicht im Glauben gelebt hat. Ja. Und sie hat kein Problem zu lügen und zu betrügen. Wir lesen da an der Stelle nichts, dass sie irgendwie hin und her gerissen war, mit ihrem Sohn diskutiert hat. Ah, sollen wir das machen? Das ist schon ein komischer Weg. Aber das Ziel war doch gut. Irgendwie mit dem Gewissen gerungen, sie dann doch für die Lüge entschieden. Nein, nichts. Es war zack, 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 zack. Und irgendwie denke ich mir, also wenn das da so zack, 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 zack geht, dann war sie gewöhnt, glaube ich, an dieses Leben. Dann war Lüge und diese Dinge war ihr nicht so fremd, dass sie in dem Moment eine große Not gewesen war. Dinge selber in die Hand nehmen, war ihr nicht fremd. Weil sonst war das an der Stelle nicht so flott und so problemlos dahingegangen. Es war ein Teil von ihrem Wesen, von ihrem Charakter. Und mit diesem Wesen hat sie dann Jakob letztlich auch geprägt, weil man sieht, er macht gleich mit. Er ist gleich dabei, hat keinen Einwand gegenüber der Mama. Ja, der Plan wird ausgeführt, ich lese weiter ab Vers 18. Und er ging zu seinem Vater hinein und sprach, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Und Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du zu mir geredet hast. Steh doch auf, setze dich und iss von meinem Wildbret, damit deine Seele mich segne. Und im weiteren Verlauf sehen wir, dass Jakob insgesamt dreimal seinen Vater belügt. Er sagt, ich bin Esau, der Erstgeborene. Isaac hat dann Zweifel und fragt nur, ja, wie ist das gegangen, dass du so schnell ein Tier erlegen hast, Kenner, und mir zubereitet hast. Und Jakob lügt wieder und sagt, ja, weil der Herr, dein Gott, es mir so begegnen ließ. Er nimmt sogar Gott noch mit rein in seine Lüge. Isaac hat aber im Verlauf immerhin auch immer noch weitere Zweifel und er sagt, komm mal, ich möchte betasten, ob du wirklich Esau bist. Und dann funktioniert der Trick mit den Ziegenfelle. Isaac sagt, interessant, deine Stimme ist irgendwie anders, aber du riechst wie der Esau, deine Haut fühlt sich so an. Und er fragt offen, bist du wirklich mein Sohn Esau? Und Jakob lügt offen raus, ich bin es. Merkt ihr, was sagt das von Jakob? Jakob ist auch ein Mann, ein Mensch, der an die Lüge gewöhnt war. Da liest man nichts von einem Herzklopfen, von einer, und was mache ich da? Er ist dem Plan von seiner Mama gefolgt, er hat keine Bedenken, kein Zögern. Er lügt dreimal offen seinen blinden Vater an. Und ich denke, dass diese Prägung wirklich auch von der Rebekka übernommen worden ist. Er hat das erlebt bei seiner Mama, wie sie so umgeht, wie sie handelt, wie sie Dinge macht und es hat ihn geprägt. Und er hat letztlich auch nicht auf Gott vertraut, sondern hat es selber in die Hand genommen. Und in der Folge hat er ein Leben gelebt, das geprägt war von List und von Lüge. Das hat sich durch sein Leben durchgezogen, man sieht es immer wieder. Er ist dann bei Laban, ja, und dann möchte er auch mit seiner List, mit irgend so Stöckchen im Wasser, möchte er dann die Zucht beeinflussen, dass er selber dann mehrere Tiere kriegt. Er hat nicht auf Gott vertraut, sondern auf seine eigene Schlauheit. Später dann, wo er zurückgeht zum Esau, hat er große Angst, seinem Bruder wieder zu begegnen, weil er gewusst hat, er hat ihn betrogen damals mit dem Erstgeburtsrecht. Er hat zwar gebetet zu Gott, aber er hat auch nicht wirklich darauf vertraut, weil dann teilt er seine ganze Gruppe und schickt einen Teil voraus,
Ja, und denkt sich, na, wenn das hoffentlich beschwichtigt ist, aber wenn es schief geht, dann ist nur der Teil weg und ich bin mit meine dann irgendwo anders, können wir abhauen. List, Tücke, Lüge, ja, so, so Jakob, ja, aber so ein bisschen, geht schon, da müssen wir noch irgendwas machen. Eigenes tun, leben aus eigener Kraft. Ja, ich denke, die Mutter grundsätzlich prägt das Kind ganz entscheidend, prägt den Charakter. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das Kind ist so, wie die Eltern sind, und es wird von der Mutter vieles übernehmen, ganz unbewusst. Wenn die Mutter Ziele mit fleischlichen Mitteln erreichen möchte, dann wird das Kind das übernehmen. Gott hat es so angelegt, dass Mutter und Kind viel Zeit miteinander verbringen. Und es ist gut. Es ist eine große Chance, das Kind gut zu prägen, aber eben auch eine große Verantwortung. Bei der Rebekka sehen wir, dass es nicht gut war, wie es letztlich war. Aber es gibt eben auch schöne Beispiele in der Bibel, wo man sehen, dass die Mutter das Kind sehr gut geprägt hat und es was sehr Wunderbares dabei rausgekommen ist. Das ist der zweite Teil, deutlich kürzer. Schauen wir uns den noch an. Es geht um Eunike und Timotheus. Schlagt auf, 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 5, bitte. Paulus schreibt an Timotheus diesen Brief und beim Schreiben erinnert er sie an den Glauben von Timotheus und schreibt in 1, Vers 5, indem ich den ungeheuchelten Glauben in dir in Erinnerung habe, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt, auch in dir. Paulus, beim Schreiben erinnert er sie an diesen ungeheuchelten Glauben von Timotheus. Ja, ungeheuchelt, im Griechischen ein Heuchler, das war ein Schauspieler, das war jemand, der eine Maske aufgehabt hat. Und der hat was geredet, was aber nicht sein Ereignis war. Der hat was gespielt. Das ist ein Heuchler, ein Schauspieler. Und Paulus sagt da, Timotheus, dein Glaube, der ist ungeheuchelt. Das ist echt, das kommt aus dir heraus. Das ist nicht aufgesetzt, nicht eine Fassade. Sondern das ist dein Herz, das ist dein Leben. Und das hat an Paulus so eine große Freude gegeben, wo er sich da erinnert hat an seinen Timotheus. Er hat diesen Glauben gehabt, den Glauben ans Evangelium, den Glauben an den Herrn Jesus als den Retter. Er hat da drin gelebt. Aber der Timotheus ist nicht der Erste in seiner Familie, der diesen ungeheuchelten Glauben gehabt hat. Wir lesen davon, dass seine Großmutter Lois auch im Glauben lebt. Und seine Mutter Eunike auch diesen Glauben gehabt hat. Über die Großmutter wissen wir nicht viel, aber über die Mutter, über die Eunike, wissen wir, dass sie eine Jüdin war und dann gläubig geworden ist, also eine Christin geworden ist. In Apostelgeschichte 16, Vers 1 steht es, da heißt es über Paulus, er gelangte aber nach Derbe und nach Lystra und siehe, dort war ein gewisser Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Also Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau. Es ist die Eunike. Der Vater ist Grieche, über den wissen wir nichts in der Schrift, was mit dem noch ist, ob er geglaubt hat oder nicht. Aber über die Mama wissen wir es. Die Eunike hat geglaubt, sie ist Christin gewesen. Und Paulus bestätigt ihr, dass ihr Glaube ein echter Glaube ist, der rettende Glaube ist. Kinder von gläubigen Eltern werden nicht automatisch gläubig oder sind automatisch gläubig. Ja. Wir kennen alle den Spruch, Gott hat keine Enkelkinder. Das stimmt. Wenn ein Kind in eine gläubige Familie reingeboren wird, dann heißt das nicht automatisch, dass es errettet ist und gläubig ist. Jeder Mensch muss sich selbst für Jesus entscheiden. Muss diesen Schritt selbst ganz persönlich gehen. Dann wird er errettet. Aber wir sehen hier bei der Eunike und beim Timotheus, was für ein Vorrecht ist und was für ein Schatz es ist, in einer christlichen Familie aufzuwachsen. Und wie die Eunike das sehr, sehr gut gemacht hat. Weil später, im 2. Timotheus, schreibt Paulus nämlich weiter, in Kapitel 3, die Verse 14 und 15, sagt er weiter an Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Was für Vorrecht. Timotheus hat die heiligen Schriften kennt, von Glorwig, von Kind weg. Ja, woher? Durch seine Großmutter Lois und durch seine Mutter Eunike. Sie haben ihm Gottes Wort nahegebracht, von Glorwig, und haben ihm so einen Schatz damit geschenkt. Weil, Paulus sagt, die Schriften sind es, die weise machen zur Errettung durch den Glauben an Christus Jesus. Also was für ein schönes und positives Beispiel, wo wir an der Stelle sehen. Eunike, eine gläubige Frau, hat gelebt mit dem Herrn Jesus und für den Herrn Jesus und hat den Herrn Jesus mit ihrem Alltag bezeugt und hat das Kind geprägt. Wir sehen in Timotheus, wie er an vielen Stellen, sage ich mal, von Paulus so geschätzt ist und gelobt ist. Es ist ein feiner junger Mo da entstanden. Ein Mo, der einen Herrn Jesus liebt und mit ihm geht und für ihn lebt. Es gibt ein schönes Buch von G.C. Willis, das heißt An die Eltern meiner Enkelkinder. Und da schreibt dieser Autor über Timotheus Folgendes. Lese ich euch jetzt nur kurz vor. Welch ein Erbteil für ein Kind, die heiligen Schriften zu kennen. Wir mögen unseren Kindern nur wenig an irdischem Besitz zurücklassen. Wenn wir sie aber von Kind auf in der heiligen Schrift unterwiesen haben, dann haben wir ihnen größeren Reichtum und größere Schätze gegeben als alles, was diese Welt zu vergeben hat. Lois, die Großmutter, und Eunike, die Mutter, hatten beide echten Glauben und ganz gewiss waren sie es, die den kleinen Timotheus in den Heiligen Schriften belehrten. Das ist die Bedeutung dieses griechischen Ausdrucks. Sein Vater war ja Grieche. Was war das Ergebnis? Ihr wisst es. Lest den ersten und den zweiten Timotheusbrief. Ich möchte sagen, dass es in der Literatur der ganzen Welt nichts gibt, was diesen beiden Briefen gleichkommt. Zaghaft von Natur, durch sein Zartgefühl leicht zu Tränen geneigt, noch sehr jung, das ist der junge Mann, ja man möchte fast sagen der Junge, auf den der große Apostel sich stützte, mehr als auf irgendjemand sonst. Und weshalb? Timotheus trug die heiligen Schriften und einen ungeheuchelten Glauben als Schatz verborgen in seinem Herzen. Das ist ein Beispiel, das wir alle beherzigen sollten. Möchten wir, die Großeltern, und ihr, die Eltern, mit all unserer Kraft und mit Weisheit von oben für unsere Lieblinge das tun, was Lois und Eunike für Timotheus taten? Wir dürfen dabei ganz sicher mit dem einen rechnen, der diese Wandlung des Herzens, die die Schrift die Wiedergeburt nennt, diesen ungeheuchelten Glauben und die Kenntnis der heiligen Schriften zu bewirken vermag. Sie werden jedes unserer Lieben auf dem Pfad, der vor ihnen liegt, leiten und bewahren. Soweit dieser Autor G.C. Willis über Timotheus und Eunike. Man sieht also, Muttersein ist wirklich ein großes Vorrecht und eine große Chance. Niemand anders außer dem Vater prägt das Kind so nachhaltig und so entscheidend wie die Mutter. Wenn die Mama unter der Leitung vom Heiligen Geist lebt, ja, dann wird das auf die Kinder so einen guten, positiven Einfluss haben. Und wenn man versagt und es dem Herrn bekennt, dann ist er treu und gerecht und vergibt und reinigt. Und wenn die Kinder das merken und mitkriegen, dann wird es die Kinder prägen. Sie werden wissen, ich kann auch mit dem eigenen Versagen immer zum Herrn Jesus kommen. Ja, also, wenn wir als Mütter und Väter, ich nehme uns Männer jetzt mal mit rein, wirklich nahe mit dem Herrn leben, dann haben wir gute Vorbilder für unsere Kinder und dann prägen wir sie in einer guten Weise. Durch Gottes Wort und durch unser Leben. Ja, haben wir gesehen, es ist wirklich ein Vorrecht, Mutter zu sein. Gott gibt die Mütter ganz eine besondere Ehre. Im Alten wie im Neuen Testament wiederholt es. Es ist Gott sehr, sehr wichtig, dass die Mütter geachtet und geehrt sind. Und Muttersein ist eine große Verantwortung. Wir haben gesehen, wie Rebekka ihren Sohn prägt, in einer schlechten Weise. Wir haben gesehen, wie die Eunike ihren Sohn geprägt hat in einer guten Weise mit Gottes Wort und ihrem Leben. Es ist also eine große Chance, dass wir unsere Kinder wirklich nachhaltig und positiv prägen. Heute ist Muttertag und ich habe mir so gedacht, nutzen wir den Tag und besuchen wir unsere Mütter, soweit sie da sind und noch am Leben sind. Und geben wir ihnen diese Ehre, die Gott uns auch gebietet. Ja, rufen wir es an, besuchen wir es. Und nicht nur heute, sondern an jedem Tag. Das wollen wir sie ehren, so wie Gott es fordert. Amen.
Amen. Amen.